Gut, das war das Glück der Jüngerschaft. Der nächste Hauptpunkt lautet die Strahlkraft der Jüngerschaft. Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Weil wenn man so ein Jünger geworden ist, auf den die Seligpreisungen zutreffen, oder wenn man sich nach diesen Seligpreisungen ausstreckt, dann hat man auch eine Strahlkraft. Das merken dann auch andere Leute. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werde. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Schlüsselworte dieses Abschnittes habe ich hervorgehoben. Es geht um die Erde, es geht um eine Stadt, es geht um ein Haus und es geht darum, wie kann das alles erleuchtet werden. Es geht also um unsere Außenwirkung. Bei den Glückseligpreisungen, da geht es um unsere ganz direkte Haltung zu dem Herrn und zu dem, was der Herr zulässt in meinem Leben. Jetzt geht es darum, habe ich Außenwirkung? Haben meine Menschen um mich herum was davon, dass ich in ihrer Mitte lebe? Als Christ in ihrer Wohnsiedlung, in ihrem Dorf, in ihrer Stadt, dass ich als Christ in ihrer Schule bin, am selben Arbeitsplatz, am selben Studienplatz, haben die was davon? Bin ich Salz und bin ich Licht? Schauen wir uns zunächst das Salz an, in Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werde. Was ist das Kennzeichen davon, dass man Salz gebrauchen kann und dass man es gebraucht? Woran merkt man es? Man merkt es daran, dass das Salz sich aufgelöst hat. Deswegen spricht der Herr Jesus hier von Salz und sagt, wisst ihr was, ihr lieben Gotteskinder, ihr sollt euch auflösen. Ihr sollt in dieser Welt was verändern. Salz hat seine Daseinsberechtigung ausschließlich in seiner Selbstauflösung. Der Herr Jesus sagt einmal, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und davon spricht das Salz. Salz in der Suppe habt ihr noch nicht gesehen, aber ihr schmeckt es. Es hat sich aufgelöst. Das Salz ist überall in der Suppe drinnen, aber du nimmst es selbst nicht, du kannst es nicht mehr sehen. Und wenn du auf einen Löffel nimmst und schaust in die klare Suppe hinein, dann wirst du das Salz nicht mehr sehen, es hat sich aufgelöst. Und es ist nicht zufällig, dass der Herr Jesus dieses Bild verwendet, um zu sagen, wie Jünger in dieser Welt wirken sollen. Nur Salz, welches in anderen Stoffen aufgeht, bewirkt etwas. Salz hat keinen Selbstzweck. Salz wird nicht konserviert, einfach damit es Salz gibt, weil es schön ausschaut. So in Gewürzgläsern sieht es ja ganz schön aus, in einem Gewürzregal. Aber das macht keinen Sinn. Salz ist nicht dafür geschaffen worden, dass wir es anschauen und groß demonstrieren oder unsere Freude dran haben, sondern Salz ist dazu geschaffen worden, dass es andere Dinge durch seine Auflösung verändert. Das ist der Sinn von Salz. Jüngerschaft hat also keinen Selbstzweck, sondern Jüngerschaft ist Gottes Mittel, wie er dem Evangelium zu seiner Auflösung in Mensch und Gesellschaft verhilft. Gott gebraucht uns, damit wir ein Segen sind für diese Welt. Aber da können wir nichts festhalten. Da können wir eben nicht mehr auf Rechten pochen und sagen, das steht mir zu. Sondern da verzichten wir eigentlich auf alles. Und wir freuen uns, wenn wir uns selbst loslassen können und hingeben können. Und dann bewirkt Gott Veränderung durch uns. Deswegen verwendet der Herr Jesus hier das Bild vom Salz. In 3. Mose heißt es, alle Opfergaben deines Speisopfers sollst du mit Salz salzen und sollst das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen bei deinem Speisopfer. Bei allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Was heißt das? Das heißt, alles, was ich opfer, ist kein Opfer, wenn es nicht getragen ist von dem Anliegen, ich will jetzt nicht mehr auf mich schauen. Ich möchte nicht mehr etwas für mich zurückbehalten, sondern ich möchte mich dem Herrn hingeben und dann gewinnen all unsere Opfer an Bedeutung. Dann sind sie angenehm für Gott. In 2. Mose, und mache Räucherwerk daraus, nach der Kunst des Salbenbereiters, gemengt, gesalzen, rein und heilig. Selbst das Räucherwerk zur Anbetung Gottes, selbst da war Salz drinnen gewesen. Das heißt, da, wo ich bereit bin, auch mein Leben loszulassen, das dient zur Anbetung Gottes. Das ist ein Lobpreis Gottes. Es mag sein, dass die Menschen um mich herum das nicht so wahrnehmen, aber im Himmel wird es wahrgenommen. Und es steigt auf zum Lobpreis Gottes. Also nicht nur die Opfergaben müssen gesalzen sein, auch das Räucherwerk zur Anbetung Gottes muss gesalzen sein. Das Reich Gottes ist nie salzlos. Bünde, Opfer und Räucherwerk mussten gesalzen sein. Das ist einfach ein Grundprinzip. Das Reich Gottes ist nicht salzlos. Du kannst nichts wirken im Reich Gottes, wenn du immer Dinge festhalten willst. Sondern erst da, wo wir loslassen und wo wir uns selbst loslassen und unser Leben loslassen, erst da entspricht es eigentlich wirklich dem Reich Gottes. Sicher, das ist ein Wachstumsprozess, weil es widerspricht völlig unserer alten Natur und die tragen wir leider immer noch. Aber wir sollen uns dieses Ziels bewusst sein und sollen uns bewusst sein, das Reich Gottes, wenn ich da gebraucht werden will, es geht nur so, dass ich Salz bin und mich auflösen lasse. Salz ist ein Konservierungsmittel, aber es ist interessant, Salz bewahrt vor Dingen, vor drohenden Gefahren. Salz bewahrt vor Werteverfall, es bewahrt vor Beliebigkeit, es bewahrt vor der Fäulnis der Sünde, vor geistlichen Zerfallsprozessen und am Ende bewahrt es vor Gottes Gericht. Oder etwas dramatischer gesprochen, Salz rettet in dieser Weise anderer Menschen vor dem Verderben. Wichtig ist, Salz rettet immer vor einer Gefahr, die real und präsent ist. Deswegen, als es noch keine Kühlschränke gab, wie konnten die Magellan und Kolumbus und so um die Welt reisen? Ja, indem sie Pökelfleisch dabei hatten. Das war einfach Fleisch gesalzen in Fässern und somit wurde es haltbar gemacht. Das Fleisch wurde vor der Fäulnis bewahrt. Salz bewahrt vor etwas, aber Salz bewahrt auch zu etwas hin. Salz im geistlichen Sinn bewahrt gleichzeitig zum Leben in Dauerhaftigkeit und in Unvergänglichkeit. Es rettet zum Leben mit einer Ewigkeitsperspektive und Salz bewahrt in etwas. Es bewahrt uns in unserer Beziehung zu Gott. Es bewahrt uns in unserem Bund mit Gott. Es bewahrt uns in einem Leben der Nachfolge. Das heißt, da wo ich nicht Salz sein will, da verliere ich unglaublich viel. Ich verliere das Ziel vor Augen. Ich verliere einen Blick für die Gefahren um mich herum und lasse immer mehr Einfluss nehmen auf mich. Und ich verliere die Innigkeit der Beziehung mit Jesus. Denn Salz bewahrt in der Beziehung mit Jesus. Salz wirkt erst, wenn es sich auflöst. Das haben wir vorhin schon gesagt. Und das ist vielleicht etwas, was uns ein wenig erschreckt, weil es unserer Natur so zuwiderläuft. Wir möchten nicht aufgelöst werden. Wir möchten nicht, dass alle auf uns rumtrampeln, dass auf unseren Rechten getrampelt wird. Aber genau das meint der Herr Jesus, wenn er von dem Salz spricht. Es ist ja interessant, das Salz knüpft an die letzte Glückseligpreisung an. Da heißt es in den letzten Versen, die wir gelesen haben, selig seid ihr, wenn man euch um meinetwillen schmäht und verfolgt und gegen euch lügnerisch alles Böse redet. Freut euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ebenso hat man ja auch die Propheten vor euch verfolgt. Und dann spricht der Herr Jesus vom Salz. Und damit wird uns erklärt, was bedeutet es, Salz zu sein? Salz zu sein bedeutet, dass ich weiß, ich bin nicht hier, um mich zu bewahren. Ich bin nicht hier, um bewahrt zu werden vor allem Bösen, sondern ich bin hier, um in all dem Bösen, was um mich herum bin, einen Geschmack Christi zu verbreiten und um etwas Göttliches in diese verdorbene Welt hineinzutragen. Das ist mein Auftrag. Und der wird ausgedrückt mit diesem Bild vom Salz. Wer irgend mir nachkommen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert, um meinetwillen und des Evangeliums willen, wird es erretten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne und seine Seele einbüßte? Denn was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Ihr merkt diese Parallelität zwischen dem Wort über das Salz, ihr seid das Salz der Erde, und hier, jetzt wird das in Kapitel 8, im nächsten Kapitel, wird das genau ausgedrückt, was es bedeutet, Salz zu sein, nämlich auf sein Leben zu verzichten. Sein Leben dem Herrn Jesus geben, sein Leben verschenken, und so gewinnen wir es. Sich Jesus und seiner Worte schämen, nimmt dem Salz seiner Kraft. Das heißt da, denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, so verliert man seine Salzkraft. Und wisst ihr, das beginnt schon im allernächsten Umkreis. Ich habe mich mit 16 Jahren bekehrt. Vielleicht habe ich letztes Jahr mein Zeugnis gesagt. Ich komme aus einem evangelischen Pfarrhaus. Und meine Eltern waren nicht sehr begeistert, dass ich mit einmal so fromm geworden bin. Leider, mein Vater war sehr, sehr liberal gewesen. Er hatte bei Bultmann studiert. Wunder gab es für ihn nicht. Und mit einmal wird er der jüngste Sohn einer von diesen religiösen Fanatikern. Und ich wusste, worauf das hinausläuft, wenn ich mich bekehre. Und dann habe ich mich bekehrt und dann habe ich Bibel gelesen. Ich habe so eine kleine Senfkornbibel mir gekauft, diese kleine Lutherbibel. Und wisst ihr, wo ich sie gelesen habe? Mit Taschenlampe unter der Bettdecke. Weil wenn plötzlich jemand ins Zimmer reinkommen wäre, dann hätte er mich nicht erwischt dabei. Da war ich kein Salz. Was haben die anderen von meinem Bibellesen, wenn ich es unter der Bettdecke tue mit einer Taschenlampe? Ich habe keine Kraft gehabt. Und es hat eine Weile gebraucht, bis Gott da Veränderung geschenkt hat. Aber es, auch bis heute fällt es mir schwer, evangelistische Gespräche zu beginnen. Ich habe nicht die Gabe eines Evangelisten. In eurem Kreis fühle ich mich sehr wohl mit Gottes Kindern. Die sind lieb, die verzeihen einem auch das eine oder andere. Aber so in konfrontativen evangelistischen Gesprächen, da fühle ich mich nicht so sehr wohl. Und wie ich das beginnen soll, da tue ich mich immer schwer. Ich kann mich erinnern, da bin ich in Russland mit dem Zug gefahren und da ist eine Dame eingestiegen und ich habe gewusst, so, jetzt mit ihr reden, das ist kein Zufall. Aber wie fängst du an, dass es höflich ist? Dann habe ich angefangen mit dem Wetter. Dann haben wir über das Wetter geredet und dann ein anderes Thema. Ich habe immer versucht, so ganz, ganz vorsichtig, behutsam es auf den Herrn zu bringen. Und als ich dachte, so jetzt gleich noch ein paar wenige Minuten, dann bin ich beim Herrn. Dann hat sie sich verabschiedet, bedankt für das freundliche Gespräch und war angekommen. Fällt mir einfach schwer. Aber dann habe ich verstanden, ich kann das auch anders machen. Und dann habe ich mir damals, als ich 16 war, so einen Aufkleber gekauft, Gott ist Liebe, und habe den auf meine Schultasche geklebt. Dann bin ich immer so mit der Schultasche durch die Schule gegangen, damit die Leute lesen, was ich mich nicht traue zu sagen. Und das Schöne ist, sie haben mich angesprochen. Jetzt brauchte ich kein Gespräch mehr zu beginnen, sondern die haben es begonnen und ich konnte es fortführen. Wenn man sich der Worte Jesu schämt, dann hat man keine Salzkraft mehr. Und das beginnt so schnell. Es beginnt im engsten Kreis. Auch eine andere Situation in der Schule. Unsere Biologielehrerin, das war in der 11. Klasse, Evolutionstheorie. Und sie hat das Thema begonnen, gesagt, es wird ja unter euch niemals so einfältig zu sein, zu glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ich habe meinen Mund gehalten. Und eine Klassenkameradin ist aufgestanden und hat gesagt, ja, ich bin so einfältig. Oh, ich habe mich so geschämt. Ich habe mir gedacht, boah, die ist ein Zeugnis. Und ich war mal wieder so ein Feigling gewesen. Der Herr Jesus sagt ja, wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt. Sein Leben verlieren für Jesus, das bedeutet, es fängt im Kleinen an, dass ich einfach zu ihm stehe, auch wenn ich weiß, so, das bedeutet jetzt Nachteile für mich. Ich werde belächelt werden und das ist ja eh das Mindeste. Aber ein anderes Beispiel, wo ich froh bin drum, ist, als wir hatten dann geheiratet und ich war zunächst in der Kirche angestellt, in der landskirchlichen Gemeinschaft als Prediger. Und dann haben wir eine Brüdergemeinde kennengelernt in Pirmasens und für mich war das eine Offenbarung. Weil ich hatte die Apostelgeschichte immer gelesen und immer so mit dem Hintergedanken, boah, muss das schön gewesen sein damals. Wie schade, dass ich 2000 Jahre zu spät auf die Welt gekommen bin. Aber da bin ich in eine Gemeinde gekommen, da habe ich gemerkt, boah, die versammeln sich so, wie es in der Apostelgeschichte ist. Das funktioniert also. Und dann haben wir uns der Gemeinde angeschlossen. Dann habe ich eine Zeit lang, war ich ein Hybrid gewesen. Ich war nämlich gleichzeitig Prediger in der Landskirchengemeinschaft und gleichzeitig in die Brüdergemeinde gegangen. Und da hat der Herr den Wunsch in uns wachsen lassen, ihm wirklich ganz nachzufolgen, und da gehörte die Taufe dazu. Aber ich wusste bis dahin, gab manche Konfrontationen oder viele Streitgespräche mit meinem Vater, die ich jetzt bedauere. Theologische Diskussionen, die, jetzt weiß ich es, die wertlos waren, hätte ich weniger diskutiert und wäre ihm einfach ein guter Sohn gewesen, das wäre gescheiter gewesen. Aber so war es halt. Aber dann wusste ich, wenn wir uns taufen lassen, das gibt wirklich einen richtigen Bruch mit den Eltern. Und deswegen, ich hatte schon länger die richtige Tauferkenntnis, aber ich habe mich nicht getraut. Aber dann haben Moni und ich gesagt, Herr, wir möchten dir einfach folgen. Und dann haben wir uns taufen lassen. Ich habe das dem Inspektor von dem landeskirchlichen Gemeinschaftsverband gesagt. Und der hat gesagt, wenn du dich taufen lässt, dann wirst du gefeuert. Und so ist es dann auch gekommen. Ich bin dann sofort gefeuert worden. Und meinem Vater haben wir es gesagt. Und mein Vater hat dann gesagt, und wenn du dich taufen lässt, ist das Tuch zwischen uns zerrissen. Und so kam es dann auch. Aber da hat der Herr Mut geschenkt, sich nicht zu schämen des Herrn. Auch mal ein bisschen was an negativen Folgen auf sich zu nehmen. Ist ja eh nicht viel, was ich gelitten habe in meinem Leben. Aber ich bin so dankbar, dass der Herr das geschenkt hat. Und der Herr bekennt sich dazu. Der Herr hat das so wunderbar gemacht. Das Erste, was das Verhältnis zu meinem Vater betraf, wir hatten wenige Monate vorher unser erstes Kind gekriegt. Die Marilis. Auf der einen Seite fanden meine Eltern das dann umso unverantwortlicher, sich taufen zu lassen und dann seine Arbeit zu verlieren, wo man gerade eine Familie gegründet hat. Aber auf der anderen Seite, wo mein Vater gesagt hat, das Tuch ist zerrissen, das hält man nicht lange durch, wenn das erste Enkelkindchen auf die Welt gekommen ist. Das Tuch war nicht lange zerrissen. Ein halbes Jahr lang sind wir aus dem Weg gegangen und dann durften wir wieder nach Hause kommen, weil Oma und Opa wollten auch das Enkelkindchen sehen. Und der Herr hat das wunderbar gefügt und später haben sich damit arrangiert, dass wir einfach in eine andere Richtung gehen. Und was die Arbeit betrifft, ich bin dann arbeitslos geworden, war kurze Zeit arbeitslos und dann habe ich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bekommen und die war ideal gewesen, nämlich 4 Tage und Nächte habe ich einen schwerbehinderten Menschen betreut und dann hatte ich 8 Tage und 8 Nächte frei gehabt. Wir waren ja gerade in die Gemeinde in Pirmasens gekommen. Das heißt, ich konnte mich viel einbringen in die Gemeinde. Und meine Frau und ich, wir wollten haben es jahrelang vorbereitet, in die Mission zu gehen. Aber dann haben wir verstanden, wir können erst in die Mission gehen, wenn die Gemeinde uns sendet. Und es lag uns so auf der Zunge, irgendwie den Brüdern zu sagen, ach, sendet uns doch. Aber wir haben es auf die Zunge gebissen. Wir wollten einfach abwarten. Aber dadurch, dass ich recht viel mich in die Gemeinde einbringen konnte, durch diese ideale Arbeit, die ich hatte, mit jeweils eine Woche Zeit für die Gemeinde, da konnte ich viel tun. Und die Ältesten haben uns einfach beobachtet. Nach anderthalb Jahren kommen die Ältesten auf uns zu und sagen, wir möchten euch aussenden. Und der Herr hat die Wege geebnet. Merkt ihr, wenn man sich der Worte des Herrn nicht schämt, wenn man auch mal etwas tut, was einem etwas Negatives einbringt, der Herr bekennt sich immer dazu. Der Herr verwandelt das zum Segen. Und das bedeutet, Salz zu sein. Farbe bekennen in einer ehebrecherischen und sündigen Gesellschaft. Denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Und das ist aktueller denn je. Denn unsere Welt, die verfällt immer mehr und braucht immer mehr Salz. Salz entfaltet seine Wirkung nur in anderen und für andere. Es geht nicht darum, dass ich mich selbst erhalte. Es geht nicht darum, dass ich aufgehoben werde im Salzstreuer. Ich stelle mir das einfach so bildlich vor, die Salzkörner, die im Salzstreuer sind und bippern, oh, hoffentlich wird das nicht umgedreht. Wenn das umgedreht wird, da sind so viele Löcher unter uns, da fallen wir ja raus. Das wäre absurd. Ja, dazu ist das Salz doch geschaffen, damit es durch die Löcher rausfällt und nicht mehr im Salzstreuer drinnen ist. Aber wir alle haben so unsere kleinen Salzstreuer. Und wir möchten, dass er immer aufrecht stehen bleibt im Salzregal und nicht umgedreht wird. Aber dann haben wir unseren Zweck verfehlt. Unsere Bestimmung ist, dass der Streuer umgedreht wird und dass das Salz da hinausfällt. Salz wirkt nicht im Salzstreuer. Da wirkt es einfach nichts. Da wird nichts verändert. Es wirkt erst, wenn es aus dem Salzstreuer herausgeschüttet wird. Und deswegen sagt der Herr Jesus, ihr seid das Salz der Welt. Philipper 1, das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert. Und was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser, das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und hier müssen wir uns entscheiden. Will ich das, was besser ist für mich, oder will ich das, was nötiger ist für die Verlorenen? Das ist eine Entscheidungsfrage. Wenn ich das will, was besser ist für mich, dann bleibe ich immer im Salzstreuer drin. Dann werde ich da nie rauskommen. Aber wenn ich das will, was nötiger ist für die Verlorenen, dann kann Gott mich verwenden. In Kapitel 2 im Philipperbrief: Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, auf dass auch ich gutes Mutes sei, wenn ich eure Umstände weiß. Denn ich habe niemand gleichgesinnt, der von Herzen für das eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das ihrige, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine, also des Timotheus, Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat an dem Evangelium. Dies nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich gesehen haben werde, wie es um mich steht. Hier wird der Timotheus vorgestellt und hier wird uns gesagt, Timotheus ist Salz. Niemand kümmert sich so um die Gemeinde, an die Paulus hier schreibt, um die Philipper wie der Timotheus. Er denkt für sie, er betet für sie, er empfindet für sie, er lässt sich von Paulus senden, um den Brief zu ihnen zu bringen. Und niemand hat so zu Paulus gehalten wie der Timotheus. Das heißt, auch unter Christen, auch unter denen, die ganz dicht um Paulus waren, hat es salzige und weniger salzige Typen gegeben. Da hat es Unterschiede gegeben. Wir sind alle gerettet, für alle Ewigkeit. Aber was die Jüngerschaft betrifft, da gibt es Unterschiede. Und da schmeckt der eine dem Herrn sehr würzig und der andere schmeckt ihm ein bisschen geschmacklos, ein bisschen langweiliger. Das liegt jetzt an uns, wie wir dem Herrn schmecken wollen, ob man da etwas von Salz spürt. Das möchte ich euch einen Menschen vorstellen, von dem habt ihr wahrscheinlich noch nicht viel gehört, aber das hat mich sehr bewegt, dieses Zeugnis. Und zwar ist es der Alan Gardiner. Von 1794 hat er bis 1851 gelebt. Er war Kapitän der Royal Navy. Und sein Wunsch war es, er wollte das Evangelium dahin bringen, wo es noch nie gehört wurde. Denn als Kapitän der Royal Navy, also Anfang des 19. Jahrhunderts, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, das war das die Zeit, als das British Empire aufgebaut wurde. Das heißt, die Kapitäne auf den britischen Schiffen, die sind rund um die Welt gefahren, haben die ganze Welt gesehen. Und der Gardiner, der hat viele Länder gesehen, wo das Evangelium noch nie gehört wurde. Und das hat sich ihm, als er sich bekehrte, auf das Herz gelegt. Aber er hat kein einfaches Leben gehabt. 1823 hat er geheiratet, seine Frau Julia Susanna. Sie haben 5 Kinder gehabt, aber ab 1826 musste seine Frau gepflegt werden. Also sie haben 3 Jahre Ehe gehabt, wo sie einfach miteinander dienen konnten, sich miteinander freuen konnten und der Rest des Ehelebens war überschattet von einer schweren Krankheit, sodass er seine Frau pflegen musste, neben 5 Kindern, die sie hatten. Und 1834 stirbt seine Frau. Und Alan sagt, der Tod meiner Frau, das ist ein Ruf. Und da möchte ich ein anderes Zeugnis einflechten, was ich persönlich kenne. Kirovochepetsk, das ist in Russland, das ist gerade kurz vor dem Ural, ziemlich weit im Norden. Und da bin ich vor Jahren gewesen, da ist eine Gemeinde, die hat heute vielleicht so 200 Mitglieder. Und da ist ein Bruder aus dem Kaukasus dahin gezogen. Ich habe jetzt den Namen vergessen, der Stadt. Der Bruder war ein junger Bruder gewesen, verheiratet. Sie haben 4 oder 5 Kinder gehabt und sie fahren in ihrem Zhiguli von ihrer Stadt, von ihrer Heimatgemeinde auf ein Dorf, weil sie dort dienen wollten, so wie ihr heute als Familie gesungen habt. So war die ganze Familie in dem Zhiguli drin. Zhiguli, das ist der Lader. Also haben eng da drin gesessen und sie fahren auf der Trasse und ein entgegenkommendes Fahrzeug schert aus, kommt zum Frontalunfall. Und die Frau und alle Kinder sterben. Und der Bruder bleibt allein zurück. Und was macht der Bruder? Genau dasselbe, was Alan Gardiner tut. Er sagt, Herr, wenn du jetzt meine Frau und meine Kinder jetzt schon zu dir geholt hast und ich habe keine Familie, für die ich sorgen kann, dann ist das ein Ruf, dass ich für andere sorge. Und er hat seinen Koffer gepackt und ist in den Norden gezogen, um zu evangelisieren. Und der Herr hat geschenkt, dass dort eine Gemeinde entstanden ist. Und ich habe persönlich kennengelernt, diesen Bruder. Er ist so ein großes Vorbild. Und das Schöne ist, nachdem er da 10 oder 15 Jahre gedient hat, hat der Herr ihm nochmal eine Frau geschenkt. Und sie haben 2 oder 3 Kinder. Er darf nochmal eine Familie haben. Aber wie ist das Salz sein? Nicht bitter werden, wenn Gott etwas nimmt, sondern erkennen, wozu hat Gott das getan? Wie will Gott mich gebrauchen? Und das hatte Alan Gardiner genauso getan, als seine Frau gestorben ist, 1834. Und dann von 1834 bis 1836 hat er unter den Zulus in Südafrika gearbeitet, als Missionar. Und dann 1836 hat er nochmal geheiratet, er hat Elizabeth Lydia Marsh geheiratet und sie sind erneut ausgereist als Familie nach Südafrika und auf der Reise stirbt jetzt die älteste Tochter. Und jeder würde es verstehen, wenn die jetzt sagen würden, wir gehen zurück. Aber sie sind nicht zurückgegangen. Und sie haben als Familie in Südafrika gedient. 1838 ist er dann von Kapstadt nach Rio de Janeiro gezogen. Und er hat die Anden auf einem Eselsrücken überquert weil er wissen wollte, wo wohnen hier überall Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört haben, weil er hatte die Vision, er möchte in England junge Menschen berufen, dahin zu gehen, wo noch nie etwas von Jesus gehört wurde. Und wie er auf dem Eselsrücken über die Anden reise, sehr beschwerlich. Er hat keinen einzigen Menschen erleben dürfen, der den Herrn gefunden hätte. Ist frustrierend bei all der Mühsal, die er auf sich genommen hat. Aber er hat weitergemacht mit seiner Familie. Eben über die Anden sind sie gezogen. Und dann 1839, 40, und ihr seht, wie viel er gereist ist rund um die Welt, hat er Tahiti besucht, Sydney, Timor, Papua-Neuguinea, und 1841 war er erneut in Südamerika gewesen, 1841, 42 auf den Falklandinseln und unten Feuerland, die Magellanstraße, also die unwirtlichsten Gegenden, die es gibt, nicht weit von der Antarktis entfernt vom Südpol. Überall auf der Suche nach Menschen, die noch nichts von Jesus gehört haben, damit er dann Freiwillige dahin schicken kann und das Evangelium gehört wird. Und dann von 1842 bis 1851 hat er versucht, Feuerland zu missionieren. Und dann 1851, am 6. September, erleidet er Schiffbruch mit 6 weiteren Brüdern. Sie können sich an die Küste Feuerlands retten und verhungern dort. Das war sein Ende gewesen. Also wirklich wie Salz. Sich aufgelöst. Weil er wusste, dort wohnen Menschen, die kennen Jesus noch nicht. Aber er ist als Letzter von den 7 gestorben. Und er hat einen Brief hinterlassen. Und den hat man gefunden. Und die letzte Zeile seines Abschiedsbriefes lautet: Herr, ich falle zu deinen Füßen nieder. Ich gebe dir alles, was ich habe. Alles, was deine Liebe fordert. Trag mich durch diese Stunde der Prüfung. Lass mich nicht verklagende Gedanken haben. Lass mich deine Macht fühlen, die Leben gibt. Und ich werde lernen, dich zu preisen. Wunderbare Gnade und Liebe mir gegenüber, einem Sünder. Die letzten Worte von jemandem, der am Verhungern ist und der sich ganz gegeben hat. Und das Interessante ist, selbst Charles Darwin hat von ihm gehört. Charles Darwin, der aufgrund seiner beiden Feuerlandaufenthalte einen engeren Bezug zum Schauplatz der geschilderten Ereignisse hatte, war so beeindruckt von den Erfolgen der Mission und der Wandlung der einheimischen Bevölkerung, dass er Förderer der von Gardiner gegründeten Missionsgesellschaft SAMS wurde. Interessant. Selbst Darwin, der die Evolutionstheorie sich ausgedacht hat, er hat aber gesehen, die Bewohner von Feuerland, die sind anders als alle anderen Eingeborenen, die ich kennengelernt habe. Die haben christliche Tugenden, die sind verändert. Und er hat sich gefragt, wo kommt das her? Und da hat er gehört von einer Missionsgesellschaft, die Missionare dahin schickt. Und das ist die Frucht davon. Und das ist die Frucht von Alan Gardiner. Alan Gardiner hat das nicht mehr gesehen. Er ist vorher gestorben. Er ist aufgelöst worden, wie Salz aufgelöst wurde. Aber die Welt um ihn herum wurde verändert. Feuerland wurde verändert. Die Menschen dort wurden verändert. Weil er verstanden hat, was der Herr Jesus meinte, wo er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Gardiner sah fast keine Bekehrten, aber die von ihm begründete Missionsgesellschaft besteht bis heute und arbeitet auf den Falklandinseln und in Feuerland. Und ich habe ein Buch, das habe ich mir neulich mal in Amerika bestellt, was mich interessiert hat, und zwar Zeugnisse von amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg im Pazifik, in der Südsee. Piloten, die abgeschossen wurden oder Seeleute, deren Schiff versenkt wurde und die dann in ihrem Schlauchboot getrieben sind und irgendwann an eine Insel angetrieben wurden und die schreiben dann nach Hause und die Briefe sind gesammelt worden. Und das Interessante ist, dort auf diesen Inseln haben Kannibalen gelebt. Ihr habt sicher schon die Biografie oder vielleicht habt ihr die Biografie von John Patton gelesen. Ungefähr so 70, 80 Jahre vorher sind die ersten Missionare dahin gekommen. Und es war ein mühsames Arbeiten. Und manch ein Missionar hat sein Leben gelassen. Von einem schottischen Missionar habe ich gelesen, dessen Zeugnis. Da war so ein ganz quirliger Typ gewesen. Und als er dahin gegangen ist, das war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, da hat er so auf seine kecke Art gesagt, also mir ist es doch wurscht, ob mich Würmer essen oder ob mich Kannibalen essen. Und das waren seine Worte. Und er ist gegessen worden von Kannibalen. Aber er ist dahin gegangen. Er hat das Evangelium verkündigt. Und diese gestrandeten Matrosen und die gestrandeten Piloten, das waren größtenteils Nichtgläubige, die haben nach Hause geschrieben und haben gesagt, schickt von meinem Sold $20 an diese oder jene Missionsgesellschaft, weil sie sind dort am Strand angekommen und wenn sie 50 Jahre vorher dort angekommen wären, wären sie verspeist worden. Aber da sind mit einem Menschen gekommen und haben sie geborgen, haben sie gesund gepflegt und dann haben sie Gottesdienste mit ihnen erlebt, haben gehört, wie diese Menschen, die erst seit einer Generation das Christentum kannten, wie die christliche Lieder singen, wie die beten und wie sie wildfremde Menschen pflegen und wieder auf die Beine bringen. Merkt ihr, das sind Früchte. Die Missionare, die dahin gegangen sind, die waren alle schon tot gewesen. Die haben die Frucht nicht gesehen, aber andere haben es später gesehen. Oder ein anderes Beispiel, das wird euch vielleicht wundern. Ich mache keine Reklame für die katholische Kirche, aber es gibt auch dort Menschen, die wissen, was es bedeutet, Salz zu sein. Franz von Assisi, das war mir ganz neu. Er ist einer der wenigen echten Missionare zur Zeit der Kreuzzüge, und zwar ein Missionar unter Moslems, Franz von Assisi. 1212 reiste Franz nach Marokko, um dort das Evangelium zu verkündigen. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist die Zeit der Kreuzzüge. Das heißt, jeder Moslem hat gewusst, wenn hier ein Christ kommt, am besten ihn gleich umbringen. Es war sehr gefährlich, als Christ ohne Waffen und ohne ein starkes Heer hinter sich in muslimisches Gebiet zu gehen. Franz ist ohne Begleitschutz nach Marokko gefahren, um Menschen von Christus zu erzählen. Und als nächstes ist er dann 1214 ins maurische Spanien gegangen. Spanien war damals noch muslimisch gewesen, um dem Kalif von Cordoba das Evangelium zu bringen. Und schließlich 1219, während des fünften Kreuzzuges, während andere sogenannte Christen Moslems getötet haben, ist er in dieselbe Gegend gereist, um in Kairo dem Sultan das Evangelium zu bringen. Er hat nie erlebt, wie sich ein Moslem bekehrt hat. Aber er wollte einfach nur dem Missionsbefehl gehorsam sein. Und deswegen ist er dahin gezogen. Und ein anderes Beispiel, ihr merkt, Missionsgeschichte fasziniert mich. Das sind entlassene Sklaven. Und zwar, viele Sklaven wurden von Afrika nach Amerika gebracht, auf die westindischen Inseln, heute sagen wir Karibik dazu, auf diese Inseln. Und dort waren sie Sklaven. Aber als die Französische Revolution war, die ist sofort übergeschwappt auf die französischen Inseln der Karibik und die Sklaven wurden alle freigelassen. Es gab dann keine Sklaven mehr, sondern alle, die gestern Sklaven waren, waren jetzt freie Bürger auf ihrer Karibikinsel. Aber da waren natürlich viele Christen unter ihnen. Und wisst ihr, was diese ehemaligen Sklaven gesagt haben? Sie haben sich an ihresgleichen in Afrika erinnert und haben gesagt, wir müssen zurück nach Afrika und müssen denen das Evangelium bringen, was wir in der Sklavenschaft erst kennengelernt haben. Und dann haben die anglikanischen Gemeinden in der Karibik, das waren alles schwarze Menschen gewesen, die selbst aus Afrika entführt worden waren, die haben eine Missionsarbeit in Westafrika begonnen, in Rio Pongas, so hat man das genannt. Aber diese Sklaven, die haben keine Antikörper gehabt gegen die Krankheiten die in Afrika sind. Die sind gestorben wie die Fliegen. Die Missionare, die nach Afrika zurückgegangen sind. Aber bevor sie gestorben sind, haben sie das Evangelium verkündigt. Und Menschen sind zum Glauben gekommen. Ihr kennt die Herrnhuter Brüder, Graf von Zinzendorf, die ersten Missionare, die ausgesandt wurden. Wisst ihr, wie lang die Überlebensdauer, die statistische Überlebensdauer eines Missionaren war von dem Augenblick an, wo er Deutschland verlassen hat? 7 Jahre. Und das haben die Brüder gewusst. Und die Schwestern, die ausgesandt wurden. Die haben gewusst, als sie dann losgezogen sind, wir haben ungefähr 7 Jahre, bevor eine Krankheit uns hinwegrafft. Und diese Zeit wollen wir nutzen. Und das Evangelium dahin bringen, wo es noch nicht gehört wurde. Und Gott hat das gesegnet. Wie viele Gemeinden sind entstanden? Wie hat Gott die Missionsarbeit der Herrnhuter Brüdergemeinden gesegnet? Und wisst ihr, Salz, ihr seid das Salz der Erde. Salz löst sich auf. Das bedeutet Jüngerschaft. Dass wir wissen, wir sind nicht gerettet worden, damit wir hier uns vor allem bewahren lassen. Wir warten ja auf die Entrückung. Ich versuche das einfach mal mathematisch durchzurechnen. Wir haben jetzt fast 8 Milliarden Menschen und also sicher eine 500 Millionen Christen gibt es. Eine 500 Millionen. Sagen wir mal, es sind ja auch viele Kinder dabei. Das Durchschnittsgewicht eines Christen sind 50 Kilo. Das multipliziert mit einer 500 Millionen. Ich habe jetzt keinen Taschenrechner dabei und Kopfrechnen bin ich nicht gut genug. Aber allein diese Masse. Der Herr schafft es, in einem Nu diese Millionen von Tonnen an Christen wusch in den Himmel zu heben. In einem Augenblick. Also es wäre für Gott doch ein Klacks. In dem Augenblick, wo sich ein Mensch bekehrt, diese 50, 60, 70 Kilo auf einmal hochzuheben. Wäre viel einfacher als hinterher dieser Kraftakt, wenn die ganze Gemeinde entrückt wird. Also ich hätte nichts dagegen, ehrlich gesagt, wenn Gott das so sich ausgedacht hätte. In dem Augenblick, wo man sich bekehrt, Entrückung. Und das wäre doch wirklich schön. Da hätte wahrscheinlich niemand von uns was dagegen. Aber was wäre denn dann mit der Welt? Uns würde es gut gehen. Es ist kein größeres Glück, als im Augenblick der Bekehrung entrückt zu werden. Ja, und die Welt, die bleibt dann doch ohne Salz. Wie soll sie denn dann von Christus hören? Und deswegen hat Gott es sich ein bisschen schwerer gemacht und lässt uns auf der Erde, weil wir sind nicht die einfachsten Kandidaten. Auch für Gott wäre es einfacher, wenn er uns sofort entrücken würde. Er würde sich viel, viel Mühe sparen, uns zurechtzubringen hier auf der Erde. Aber Gott tut sich diese Mühe an. Warum? Weil es hier eine Welt gibt, die von Christus hören muss. Deswegen sind wir hier. Und Jünger erkennen, dass Gott uns nach der Bekehrung hier lässt, weil er einen Auftrag für uns hat. Und unsere Bestimmung lautet nicht, dass wir vor allem bewahrt und behüt werden, sondern unsere Bestimmung lautet, dass wir uns von Gott gebrauchen lassen und Salz sind auf der Welt. Und dann, es geht um die Strahlkraft. Nachdem wir das Bild des Salzes verlassen haben, spricht der Herr Jesus von dem Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Christentum ist eine Stadt auf dem Berg. Der Herr Jesus sagt hier, die Welt ist in der Ebene. Und da auf dem Berg, da ist eine Stadt, das seid ihr und die leuchtet. Ja, aber wie leuchtet denn eine Stadt? Wisst ihr, wer von euch nachts schon mit dem Flugzeug geflogen ist, das ist immer interessant, da rauszuschauen. Da sieht man die erleuchteten Städte unter sich. Weil die meisten Städte, die haben so viele Straßenlampen, das ist alles ganz hell. Man merkt genau den Unterschied, ob man über Europa fliegt oder ob man über Afrika fliegt oder ob man über Sibirien fliegt. Da ist alles dunkel, nur ab und zu siehst du irgendwo Gas, was abgefackelt wird. Und dann alle halbe Stunde mal irgendein Städtchen, was ein bisschen beleuchtet ist. Aber was meint der Herr Jesus, wenn er sagt, ihr seid die Stadt auf dem Berg, die leuchtet? Wir leuchten nicht durch Straßenlaternen. Damals hat es keine Straßenlaternen gegeben. Wie wurde denn eine Stadt erleuchtet? Sie wurde erleuchtet nur durch das Licht, welches durch die Fenster aus den Häusern nach außen drang. Wenn es in den Häusern hell ist, dann dringt auch etwas Licht nach außen. Aber es ist nicht so, dass außen alles hell ist, auch wenn es in den Häusern dunkel ist. Das ist unsere moderne Zeit. Wenn es im Haus dunkel ist, wenn die Rollläden runtergelassen sind, macht nichts draußen, ist ja die Straßenlampe. Es war damals nicht so. Eine Stadt war nur hell, wenn es in den Häusern hell war. Und ich denke, ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Wir leuchten nicht durch Straßenlaternen. Wir leuchten nicht durch große Aktionen. Wir leuchten nicht durch Plakate, die wir aufhängen, durch alle möglichen äußeren Dinge, sondern Gemeinde Jesu leuchtet, wenn es in den Häusern hell ist. Dann leuchtet Gemeinde Jesu. Ich kenne einen Bruder, der hat mir neulich geschrieben, geht auf die 70 zu, hat viel für den Herrn getan, aber hat nicht auf sein Zuhause geachtet. Da muss es schon lange, lange gekracht haben. Und jetzt ist es so, dass seine Frau ihn verlassen hat. Und er sitzt alleine zu Hause. Er hat viel Gutes getan. Aber es sind alles Straßenleuchten gewesen. Es waren äußerliche Lichter gewesen. Gott in seiner Gnade hat das gebraucht. Aber das ist nicht Gottes Missionsmethode. Gottes Missionsmethode bedeutet, dass es in den Häusern hell ist und dass es nach außen leuchtet. Wir merken das ganz stark. Wir wohnen jetzt in Österreich und unsere Kinder, jetzt sind sie aus dem Haus, aber als sie noch zu Hause waren, von unseren 5 Kindern haben eine Zeit lang 4 Kinder Musik studiert. Und in Eisenstadt, 8 Kilometer von uns entfernt, ist das Konservatorium. Und da waren 4 von unseren Kindern auf einmal gewesen. Und zu viert ist man schon ein bisschen bemerkbarer. Und unsere Kinder haben sich auch Mühe gegeben, den Herrn zu bezeugen. Und dann ist ein Hauskreis entstanden. Und der Herr hat wirklich einen Sinn für Humor, wie er das macht. Unsere älteste Tochter, die Marilis, um ein bisschen Geld zu verdienen, hat sie bei Konzerten dann die Tickets dann immer abgerissen. Dann hat sich Geld verdient. Und da war eine junge Frau aus Litauen, die hat dasselbe gemacht. Und dann, während das Orchester gespielt hat, da haben sie halt draußen gewartet. Und dann haben die miteinander geplaudert und Marilis hat über den Herrn erzählt. Und das junge Mädel war total interessiert gewesen. Und Marilis sagt dann, ach, du, wenn es dich interessiert, dann komm doch in unseren Hauskreis, Bibel lesen. Und das Mädel sagt, ja, das mache ich. Und Marilis war total perplex und kommt nach Hause und sagt, Papa, wir müssen einen Hauskreis gründen, weil wir haben noch gar keinen gehabt. Und dann haben wir einen Hauskreis gegründet. Das heißt, 2 Tage später hat meine Frau einfach ein gutes Abendessen gemacht und diese junge Frau ist gekommen. Und die war so offen gewesen. Und die hat dann ihren Freund mitgebracht, die haben in wilder Ehe miteinander gelebt. Und wir haben dann das Johannesevangelium gelesen und dann kommen wir an Johannes 4, der Herr am Jakobsbrunnen. Ach, ruf doch mir mal deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Ja, ich weiß, du hast keinen Mann. 4 hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Und die Frau bekehrt sich. Und als wir das lesen, ich habe das nie angesprochen, dass David und seine Freundin in wilder Ehe zusammenlebten. Das war für mich kein Thema, weil solange sie nicht bekehrt sind, gibt es wirklich wichtigere Dinge, über die man spricht. Das ist das Evangelium. Ich habe das nie angesprochen. An dem Abend, als wir Johannes 4 lesen, sagte David mir einmal vor versammelter Mannschaft, heute ging es um uns, oder? Dann sage ich, du David, ich glaube, du hast was Wichtiges erkannt. Und wenn heute der Herr mit dir über dich geredet hat, dann sprichst du doch auch mal mit dem Herrn. Und wisst ihr, seine Freundin, die hat sich immer mehr verschlossen. Und er ist immer offener geworden. Er hat sich dann bekehrt. Ein anderes Mädel in demselben Hauskreis hat sich auch bekehrt. Und Moni und ich, wir haben irgendwie von Anfang an gedacht, die beiden würden gut zusammenpassen. Wir haben es natürlich auf die Zunge gebissen. Nie etwas sagen. Und 3 oder 4 Jahre später ruft mich der David an und sagt, du Andreas, darf ich dich mal besuchen? Und ich sage, ja, gerne, komm, mich besuchen. Dann kommt er zu mir und sagt, Andreas, ich muss dir was sagen, du wirst nie drauf kommen, was ich dir jetzt sagen will. Ich glaube, ich habe mich verliebt in die Melli. Und ich sage, du David, wir beten schon lange dafür. Und der Herr hat das so gesegnet. Und die Zeit, wie sie miteinander bekannt geworden sind, die haben alles genau nach der Bibel gemacht. Nichts Unnütziges, nichts Voreiliges, kein Händchen halten, kein Kuss und nichts, solange sie nicht vor dem Herrn gesagt haben, wir sind Mann und Frau. Der Herr hat das so gesegnet. Sie haben jetzt ein kleines Kind, der David ist eine Säule in unserer Gemeinde. Ich denke 2, 3 Jahre oder 4, 5, aber es ist absehbar, wann er Ältester wird in unserer Gemeinde. Aber, und, ja genau, und das war eben der Hauskreis. Und einmal war ein Mädchen dabei, das haben unsere Mädels mitgebracht, ich habe den Namen jetzt vergessen, die hat kein Wort gesagt. Die hat die ganze Zeit nur irgendwie wie total erstaunt zugeschaut, wie wir da miteinander um den Tisch sitzen, wie wir fröhliche Gemeinschaft haben, alle Kinder sind da, wir verstehen es gut, wir lesen die Bibel miteinander mit unseren Gästen, wir singen Lieder, es ist einfach ein richtig schöner Abend. Und sie hat einfach nur geschaut, was ist Familie. Denn das Mädchen ist in einer Ehe groß geworden, dann haben die Eltern sich geschieden, das Mädchen hat sich mit dem Vater besser verstanden als die Mutter, ist deswegen beim Vater geblieben. Dann hat der Vater wieder geheiratet und das Mädchen ist dort gewesen. Nach einiger Zeit haben die sich wieder geschieden, aber das Mädchen hat sich mit seiner Stiefmutter besser verstanden als mit seinem Vater, ist bei der Stiefmutter geblieben. Und die Stiefmutter hat nach ein paar Jahren wieder geheiratet und das Mädel weiß in der Situation, dass es Mama zu einer Frau sagt, die nicht seine Mama ist und Papa zu einem Mann, der nicht ihr Papa ist. Und von Familie hat sie keine Ahnung. Und da könnt ihr euch vorstellen, mit was für großen Augen die einfach dabei gesessen ist, als sie gesehen hat, das ist Familie. Wisst ihr, das ist das Licht in den Häusern. Und da müssen wir drauf achten. Das ist das größte und wichtigste Zeugnis, was wir geben können. Es ist gut, wenn man Traktate verteilt. Es ist gut, wenn man auf der Fußgängerzone steht und Christus verkündigt und alles Mögliche. Das ist sehr gut, das sollen wir tun. Aber wenn das alles ist und wenn es gleichzeitig in unseren Häusern dunkel ist, dann haben wir Straßenlaternen angezündet, die Gott gar nicht dafür gedacht hat, sondern Gott wollte, dass diese Welt hell wird durch das Licht, was aus den Häusern nach außen dringt. Und wisst ihr, das kann jeder von uns. Dazu muss niemand Missionar werden, dazu muss niemand von einer Missionsgesellschaft ausgesendet werden, dazu muss niemand eine Missionsschule besucht haben, sondern dazu braucht man nur seine Haustür zu öffnen und Nachbarn einladen und freut euch, solange eure Kinder zu Hause sind und klein sind. Weil jetzt merken wir, unsere Kinder sind alle aus dem Haus, Moni und ich, wir haben jetzt viel weniger soziale Kontakte. Jetzt jemanden einzuladen ist viel schwerer, als auch vor wenigen Jahren haben die Kinder das alles getan. Es war ganz natürlich gewesen. Und eins sollt ihr wissen, so wie in Afrika im 19. Jahrhundert Missionsstationen gegründet werden mussten, weil es keine gab, hier müssen keine Missionsstationen gegründet werden, weil jedes Haus, wo Christen wohnen, ist eine Missionsstation in Gottes Augen. Ihr seid das Licht der Welt, das ist unser Auftrag. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, auch die, die irgendwann Familien gründen. Schreibt es euch auf die Fahnen. Unser Haus soll ein offenes Haus sein. Und der Schmuck unseres Hauses soll sein, dass hier Menschen zum Glauben kommen. Gott wird das segnen. Da bin ich mir ganz sicher. Erst wird es drinnen hell und dann leuchtet es weit hinaus. Ein Licht auf einem Lampengestell leuchtet allen im Haus. Erst wird es im Haus hell. Eine Stadt auf einem Berg leuchtet allen in der Ebene. Jetzt wird es draußen in der Ebene hell. Gute Werke vor den Menschen verherrlichen Gott. Merkt ihr, es ist immer ein kleines Licht. Kein besonders großes Licht. Kein Scheinwerfer, sondern ein kleines Licht. Aber es leuchtet nach draußen. Und so finden Menschen den Herrn. Erst wird es drinnen hell für wenige, dann leuchtet es weit hinaus für viele. Und wir sehen im Neuen Testament gute Werke drinnen, die eine große Außenwirkung haben. Sie machten ihm nun da selbst ein Abendessen. Martha diente. Und was ist von diesem Haus in Bethanien für einen Segen ausgegangen? So viele Menschen haben sich dort versammelt und haben zugeschaut, als Jesus dort gewesen ist. Und von dort ist es dann nach Jerusalem gegangen. Oder denkt an die Frau von Sunem, die für Elisa ein Prophetenstüblein machen ließ. So ein unscheinbares Werk. Ist ja nichts Besonderes, jetzt ein Zimmer als Gästezimmer herzurichten. Aber wie hat Gott denn Elisa verwendet? Und diese Frau stand dahinter. Es war ein gutes Werk drinnen mit einer gewaltigen Außenwirkung gewesen. Oder ein anderes Beispiel, oder in Epheser 5, seid untereinander untertan in der Furcht Gottes. Immer das untereinander oder die eigenen Männer ihnen untertan sein und lieben. Und all dieses einander, untereinander, füreinander, das bewirkt die Leuchtkraft einer Gemeinde. Wisst ihr, jedes von dieses Füreinander, wie Kinder ihren Eltern gehorchen, wie Männer ihre Frauen lieben, wie Frauen ihre Männer lieben, das sind alles so kleine LED-Leuchten, so kleine Birnen. Aber miteinander ist das die Strahlkraft der Gemeinde. Viel mehr als alle öffentlichen Aktionen, die nicht schlecht sind. Weiterhin öffentliche Aktionen. Aber vergesst nicht, das wichtigste Licht kommt von innen. Oder, da möchte ich berichten, das ist das Haus, in dem wir wohnten, als wir bei St. Petersburg wohnten. Und da haben wir was Schönes erlebt. Und zwar ist das hier die Sicht von der Straße. Und hier oben war unser Wohnzimmer und das Schlafzimmer von den Buben. Das war so in einem gewesen. Und wir haben immer viel gesungen mit den Kindern. Und im Sommer, vor allen Dingen bei den weißen Nächten, wir haben die Fenster immer offen gehabt, damit schön Luft reinkommt. Und waren es gar nicht so bewusst gewesen, dass man draußen hört, was sich im Haus abspielt. Aber es sind wenig Menschen da vorbeigegangen. Und so haben wir dann einfach auch Lieder gesungen und so. Natürlich sind auch andere Laute nach außen gedrungen, fürchte ich. Eine Familie mit 5 Kindern, da ist nicht immer alles Eitel, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da gibt es auch mal Konfrontationen und Streit und Schimpfen und so. Das hat man wahrscheinlich dann auch gehört. Aber der Herr hat seine Hand darüber gehalten. Und dann, vor wenigen Jahren, bin ich nach St. Petersburg zurück in die Gemeinde, in der wir damals waren. Und da habe ich den Serjoscha kennengelernt, Sergei. Und dann unterhalten wir uns und dann sage ich, oh ja, schön, dich kennenzulernen. Wir waren früher auch in dieser Gemeinde gewesen. Ah, wo habt ihr denn gewohnt? Ja, wir haben in Strelna gewohnt. In welcher Straße denn? Ja, in der, Novo so und so Chaussee. Ach schade, ich habe den Namen vergessen. Aber jedenfalls in der Straße, so eine Sackgasse. Und da sagt er, da habt ihr gewohnt. Und dazu muss man wissen, wir waren in der Sackgasse, das vorletzte Haus, das letzte Haus, da haben Zigeuner gewohnt, die mit Drogen gehandelt haben. Also bei uns sind immer die Drogenabhängigen vom Haus vorbeigegangen, deswegen haben wir die Kinder nicht auf die Straße gelassen, sondern sind immer im Garten gewesen, der aber wirklich groß war. Und der Sergei sagt, da bin ich immer bei euch vorbeigegangen, um meine Drogen zu holen. Und wenn ich bei euch vorbeigegangen bin, Ich habe dann immer gehört, wie da gesungen wurde. Und da habe ich gedacht, boah, so eine Familie möchte ich mal haben. Und da hat eine Sehnsucht begonnen. Und wisst ihr, wie freundlich der Herr ist, dass er den Plan von dem Sergej so gemacht hat, dass er gerade in dem Augenblick vorbeiging, wo Erquickliches zu hören war, aus unserem Haus. Wir wären eine Stunde später gekommen, ich möchte nicht garantieren, was er dann gehört hätte. Aber der Herr, der hat das so gedeichselt, dass er im richtigen Augenblick vorbeiging und dass er eine Sehnsucht danach bekommen hat, endlich nicht mehr von den Drogen leben zu müssen, sondern eine normale Familie haben zu dürfen. Und dann hat der Herr es geschenkt, als wir schon nicht mehr dort wohnten, dass er aus unserer Gemeinde andere Christen kennengelernt hat, die ihm das Evangelium erklärt haben. Der hat sich bekehrt. Und das hier ist eine App für Kinder, wo das Evangelium erklärt wird. Und derjenige, der die Bilder für diese Animationen malt, das ist der Sergej, der jetzt einen Dienst gefunden hat. Merkt ihr, es hat so unscheinbar begonnen. Wir waren uns dessen gar nicht bewusst. Und wisst ihr, wir nehmen vieles für selbstverständlich, dass wir liebe Kinder haben, dass wir uns in unseren Ehen gut verstehen. Das sind Vorrechte, sind keine Selbstverständlichkeiten. Für uns ist es oft normal, aber wir haben keine Ahnung, was das bedeutet für die Menschen, die das nicht haben. Es ist das Licht drinnen, was nach außen strahlt und was Menschenleben außen verändert. Denkt an das junge Mädchen, was als Sklavin, als Kriegsgefangene zu den Syrern mitgenommen wurde. Und was tut das Mädchen als Sklavin im Haus von General Naemann? Es leuchtet. Es ist einfach eine gute Sklavin und sagt zur Frau von Naemann, wenn mein Herr wüsste, dass in Israel ein Prophet ist, der ihn heilen kann. Und dann zieht Naemann los und er wird geheilt. Gute Werke drinnen mit Außenwirkung. Ich überspringe die nächsten Stellen, Josef in Ägypten, der genau dasselbe getan hat. Das war der zweite Punkt, die Strahlkraft der Jüngerschaft. Der erste Punkt war das Glück der Jüngerschaft. Wir sind die glücklichsten Menschen, wenn wir uns darauf einlassen, Jünger des Herrn zu sein. Der zweite Punkt, wir dürfen strahlen. Auch da, wo wir das gar nicht so richtig bemerken. Wir dürfen Salz sein, aber Salz soll sich auflösen. Wir dürfen Licht sein in unseren Häusern. Und das Licht, was dann nach außen dringt, das lotst andere zum Herrn hin.